Ja, ich bin nicht eben so knapp zur Predigt im Gemeindehaus gelandet. Wir mussten in der Technik ein wenig improvisieren. Deswegen habe ich die Chance, Kinder in Kindergottesdienst genutzt, dann nach vorne zu kommen. Anne und ich sind Ende Oktober im Kloster gewesen. Im Kloster Maria Himmelfahrt. Höre ich da Gelächter? Bei der Gemeinschaft der Seligpreisungen. Allerdings nur ganz kurz, eigentlich länger, als wir erst dachten, am Vormittag. Und das sagt schon etwas, wie spannend das war. Denn ich wollte mir die Räumlichkeiten anschauen. Wir werden als Älteste und Diakone dort zur Klausur im Februar sein. Und mit Schwester Olga, die uns rumgeführt hat, einer der Nonnen, haben wir uns im wahrsten Sinne des Wortes über Gott und die Welt unterhalten. Und unter anderem auch über den Himmel, was uns dort erwartet und was uns dort vielleicht auch nicht erwartet, was wir dort gerne hätten und auf was wir vielleicht auch gerne verzichten können, was wir uns wünschen und vielleicht auch nicht wünschen. Wollen wir lieber Berge dort haben oder lieber Strand und die See? Und es war ein herzerfrischendes und unendlich geerdetes Gespräch. So menschlich, so erdverbunden und doch mit ganz, ganz viel Lust auf die Ewigkeit. Und irgendwann meinte Schwester Olga ganz trocken, let's go. Was eine Gewissheit, was eine Sehnsucht in den Worten dieser Nonne, let's go. Was für eine Sehnsucht auf dem Weg zum Himmel, der Herr Ewigkeit, in die Herrlichkeit. Und doch bleiben Ewigkeit, Himmel und Herrlichkeit dann nur ein Sehnsuchtsort, den ich einmal hoffe zu erreichen oder als Nachfolger Jesu gewiss bin zu erreichen, der wie so eine Möhre vor meiner Nase hängt und je länger ich lebe, desto heftiger schnappe ich danach und vielleicht auch manches Mal weniger heftig. Sind Ewigkeit und Herrlichkeit nur letzte Hoffnungen, dass dann irgendwann einmal alles gut wird und wir dann aus den Niederungen dieses Lebens herausgehoben werden? Beim Hören auf die Predigten unserer kleinen Predigtreihe und beim Nachdenken über die Predigt heute, meine ich, das ist eine allzu verkürzte Sichtweise. Schlimmer noch, diese Sichtweise der Sehnsuchtshoffnung, die beraubt uns des Kraftfeldes der Herrlichkeit Gottes in unserem Leben, eben im Hier und im Jetzt. Ewigkeit ist nicht nur eine Jenseitssehnsucht, sondern sie beginnt hier und heute. Sie beginnt, so haben wir es gehört in den Predigten, mit unserer Entscheidung, Jesus als den König anzuerkennen. Den, der als Gottessohn in diese Welt kam. Und diese Advents- und Weihnachtszeit erinnert uns daran. Und der, mit dem es ist vollbracht, auf Golgatha uns den Zugang zu den himmlischen Wohnungen seines Vaters erst ermöglicht hat. Herrlichkeit oder herrlich, Thema unserer Predigt heute. Ein Begriff, zumindest herrlich, der etwas aus der Mode gekommen ist, oder? Also das mit dem herrlichen Wetter, das sagen wir noch. Aber sagen Sie, es war ein herrlicher Urlaub, wenn Sie wiederkommen? Die Älteren vielleicht noch eher, aber die Jüngeren mit Sicherheit nicht. Dann ist es eher ein schöner, großartiger, fantastischer, cooler oder auch ein gechillter Urlaub gewesen. Also was habe ich gemacht? Ich habe einfach mal meinen Rechner angeworfen, Wikipedia aufgerufen und mir ist die Kinnlade auf den Schreibtisch geknallt. Ich glaube, ich habe, na doch, das eine oder andere Mal, aber selten so wenig in Wikipedia zu einem Begriff gefunden wie zum Thema Herrlichkeit. Und dann, ne, ich, Thomas, gehe stark auf die 60 zu, oldschool. Ich habe noch den großen Brockhaus, 24 Bände zu Hause. Also für die, die das nicht wissen, das sind 2 Meter im Regal. Eng gedruckte Seiten, das Weltwissen damals aufgeschrieben. Also ich, ne, Brockhaus, Herrlichkeit. 4 Zeilen. Und nicht ein einziger Begriff zum Thema der religiösen Bedeutung, was Herrlichkeit angeht. Ich hatte vorhin zu Matthias gesagt, eigentlich hätte ich jetzt da sagen können, ich setze mich wieder hin und wir machen mit dem Gottesdienst weiter. Aber dann hätte ich Schläge bekommen, weil ihr zu Recht sagt, na Thomas, dann geh doch an die eigentliche Quelle, wo was über Herrlichkeit steht. Und genau das möchten wir heute auch intensiv tun. Nämlich in die Bibel schauen. Was steht denn da über Herrlichkeit? Was bedeutet es? Gibt es Veränderungen vielleicht vom Alten bis in das Neue Testament? Und was hat Herrlichkeit heute mit uns zu tun? Und ich hoffe, dass der Begriff Herrlichkeit, dass Herrlichkeit für uns ein wenig lebendig und greifbar wird. Und vielleicht auch die ein oder andere Überraschung in sich birgt. In der Bibel ist Herrlichkeit zunächst einmal mit Gott verbunden. Der Begriff beschreibt im Zusammenhang mit Gott Hoheit, Majestät, Autorität und häufig auch einen sichtbaren übermenschlichen Lichtglanz, der von der Nähe Gottes ausgeht. In 2. Mose 24 lesen wir: Dann stieg Mose den Berg hinauf, die Wolke verhüllte den Gipfel und die Herrlichkeit des Herrn kam auf den Berg Sinai herab. Für die Israeliten sah sie aus wie ein loderndes Feuer auf dem Berggipfel. Wo Gott erscheint und wo Gott sich offenbart, da erscheint auch seine Herrlichkeit. Und die Bibel beschreibt immer wieder in Bildern, was sich mit unserem menschlichen Wortschatz nicht ausdrücken lässt. Und ganz plastisch wird hier geschildert, was passiert. Zunächst die Wolke, die den Gipfel verhüllt. Erst dann kommt die Herrlichkeit Gottes auf den Berg herab. Und das Volk unten, wenn es auf den Berg schaut, sieht das lodernde Feuer aus den Wolken um den Gipfel heraus. Was wäre wohl gewesen, wenn die Wolken nicht da gewesen wären? Das Volk wäre schutzlos diesem Glanz der Herrlichkeit Gottes ausgeliefert, diesem blendenden und letztlich vernichtenden Glanz. Gott musste den Glanz seiner Herrlichkeit sozusagen dämpfen mit der Wolke, damit die Menschen sie überhaupt ertragen und im wahrsten Sinne des Wortes überleben können. Und sowas Ähnliches kennen wir auch aus unserer Lebenserfahrung. Bei einer Sonnenfinsternis darf man in die Sonne nur mit einem extrem stark getönten Glas schauen. Selbst der geringe Anteil des Sonnenlichts, der übrig bleibt, wenn der Mond fast vollständig vor der Sonne steht, der reicht aus, unsere Netzhaut zu verbrennen, weil das Auge die Pupille komplett aufmacht, weil es vermeintlich dunkel ist und dieser Rest, der Restglanz der Sonne uns dann erblinden lässt. Gott hat damals die Wolke wie so ein getöntes Glas vor seine Herrlichkeit geschoben, damit wir sie überhaupt ertragen können, ohne Schaden zu nehmen. Und letzten Sonntag haben wir auch von Mose gehört. Er ist ja Gott begegnet dort auf dem Sinai, da zum zweiten Mal, hat die 10 Gebote empfangen und als er sich wieder dem Volk nähert, vom Berg hinuntersteigt, da weicht das Volk zurück. Sie können den Anblick von Mose nicht ertragen, denn die Herrlichkeit Gottes hat auf ihn abgefärbt und hat ihn mit einem übermenschlichen Leuchten in seinem Gesicht ausgestattet. Gottes Herrlichkeit wird von den Menschen in der Bibel sehr unterschiedlich wahrgenommen. Eben haben wir gehört von einer Herrlichkeit, die einem gleißenden Licht gleicht und dann gedämpft wird und dann nur noch als loderndes Feuer wahrgenommen wird. Oder eben dieser abgefärbte Glanz bei Mose. Ezekiel wiederum nimmt die Herrlichkeit Gottes ganz anders wahr. Er schreibt: Auf der Platte aber stand etwas, das aussah wie ein Thron aus blauem Edelstein, und darauf war eine Gestalt zu erkennen, die einem Menschen glich. Oberhalb der Stelle, wo bei Menschen die Hüften sind, sah ich etwas, das wie helles Gold aussah, umgeben von Feuerflammen, und unterhalb etwas wie loderndes Feuer. Die ganze Gestalt war von einem Lichtkranz umgeben, der wie ein Regenbogen aussah, der nach dem Regen in den Wolken erscheint. So zeigte sich mir der Herr in seiner strahlenden Herrlichkeit. Als ich diese Erscheinung sah, stürzte ich zu Boden. Die Beschreibung dessen, was Hesekiel gesehen hat, klingt spektakulär, aber doch eigentlich gar nicht so besonders oder zumindest harmlos. Hier, wenn wir es auf unseren Stühlen sitzen, hören, wenn ich es vorlese. Aber das, was Hesekiel sah, hat ihn buchstäblich umgehauen. Diesmal war es nicht diese blendende Lichterscheinung, aber die Erscheinung, die er gesehen hat, hatte die gleiche Wirkung auf ihn. Gottes Herrlichkeit haut aus den Latschen. Aber Gott geht es nicht darum, uns niederzumachen. Er weckt dadurch die Ehrfurcht vor ihm, ja, aber er will nicht die Vernichtung. Denn Hesekiel berichtet weiter: Darauf hörte ich jemanden reden, der sagte zu mir: Du Mensch, stehe auf, ich habe dir etwas zu sagen. Da kam der Geist in mich und stellte mich auf die Füße. Gott möchte mit Hesekiel reden. Er hat eine Botschaft, er hat einen Auftrag für ihn. Und indem er Hesekiel einen Blick auf seine Herrlichkeit gewährt hat, legitimiert er sich als der Herrschende, als der Souveräne, als der Wahrhaftige, als der Mächtige, als der autorisierte Gott. Und eine weitere Facette der Herrlichkeit Gottes finden wir unter anderem bei der Einweihung des Tempels. In 1. Könige 8 lesen wir: Als aber die Priester aus dem Heiligen gingen, erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das ganze Haus des Herrn. Wieder ein eindrückliches Bild der Herrlichkeit, das uns hier gemalt wird. Gottes Herrlichkeit ist raumfüllend. Sie ist nicht nur ein Titel, sie ist nicht nur Orden an der Brust, eine bloße Zustandsbeschreibung, auch nicht nur ein verkürzter Ausdruck von Macht. Weil Herrlichkeit zum Wesenskern Gottes gehört, ist sie präsent und im wahrsten Sinne des Wortes raumfüllend. Und selbst die Priester konnten ihren Dienst nicht antreten, denn das Heiligtum war voll. Es war erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Kein Platz mehr da. Und Mose hatte übrigens vorher in der Wüste und in der Stiftshütte genau die gleiche Erfahrung gemacht. Gottes Herrlichkeit ist noch mehr als dieser umhauende, dieser ehrfurchtgebietende Widerhall der Majestät und Hoheit Gottes. Sie hinterlässt mehr als nur tiefe Eindrücke bei den Menschen im Alten Testament, die ihr nahe gekommen sind. Oder besser gesagt, denen die Herrlichkeit nahe gekommen ist. Gottes Herrlichkeit ist wirkmächtig. Sie haut nicht nur aus den Latschen, sondern sie verändert, sie beauftragt, sie beruft zum Dienst. Sie ist eine handelnde Kraft, eigenständig oder durch die Menschen, die sie erfüllt, die Gott mit der Herrlichkeit ausstattet. Wie macht sie das? Die Bibel schreibt dieser Herrlichkeit Gottes zum Beispiel die Wunder und Führungen im Zusammenhang mit dem Entstehen des Volkes Israels zu. Es ist die Kraft von Gottes Herrlichkeit, die den Pharao bezwingt. Es ist die Kraft von Gottes Herrlichkeit, die in der Wolken- und Feuersäule sichtbar wird, die das Manna in der Wüste schenkt und so das Volk vom Verhungern bewahrt. Gottes Herrlichkeit wird erfleht, wenn das Volk Israel von Feinden umzingelt ist oder später dann in der Verbannung lebt. Und sie wird besungen, wenn die Feinde besiegt sind. Wir können Gott nicht sehen. Wir können seine Herrlichkeit nicht aushalten. Aber sie wird für uns erahnbar und erfahrbar in den Taten, die Gott tut. In den Wegführungen in unserem Leben, in den kleinen und großen Zeichen und Signalen in unserem täglichen Leben. Und ja, manchmal und eigentlich meistens in dem ganz Profanen, in dem Einfachen, in dem Kleinen. Hunger und Durst in der Wüste waren nichts besonders Heiliges. Und doch sorgt Gottes Herrlichkeit dafür, dass Wasser aus dem Felsen und Manna als tägliche Nahrung zur Verfügung stand. Und nochmal, wir begegnen Gottes Herrlichkeit in den kleinen und großen Führungen in unserem Alltag. Und so sehen wir, dass Gottes Herrlichkeit von Anfang an nicht auf eine ferne Zukunft ausgerichtet war, sondern sie ist heute, jetzt, in jedem Moment für uns erfahrbar und wirksam. In unseren Beispielen bisher hat Gott seine Herrlichkeit seinem auserwählten Volk Israel geoffenbart. Und da könnten wir ja jetzt neidisch hinschauen. Können wir nicht so ein bisschen wie Mose sein? Oder das Volk, was diesen Abglanz sieht? Oder das lodernde Feuer? Was ist mit uns? Ist Gottes Herrlichkeit exklusiv für das Volk Israel vorbehalten? Bin ich da eben in meiner Auslegung in unseren Alltag zu weit gegangen? Schon im Alten Testament beim Propheten Jesaja spiegelt sich die Hoffnung aller Völker wider. Dort heißt es: Ich komme, um alle Völker und Zungen zu versammeln, dass sie kommen und meine Herrlichkeit sehen. Gottes Herrlichkeit bleibt nicht auf das Volk Israel beschränkt. Sie geht allen Menschen auf der Erde. Mehr noch, Gott hat nicht nur den Kreis der Menschen, die die Wirkung der göttlichen Herrlichkeit spüren, erweitert. Er hat die Herrlichkeit auch aus der Distanz und der Unnahbarkeit greifbar gemacht. Er hat sie in unseren Erfahrungshorizont hinuntergeholt. Wie? Indem Gott seinen Sohn Jesus Christus hat Mensch werden lassen. Und damit ist auch Gottes Herrlichkeit Mensch geworden auf dieser Erde. Johannes beschreibt in seinem Evangelium in großartigen Worten die Weihnachtsgeschichte so: Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. In Jesus Christus spiegelt sich die Herrlichkeit Gottes. Sie wird durch Jesus zu einer den Menschen zugewandten Herrlichkeit, voller Gnade, voller Wahrheit. Was bei Gott noch eine Unnahbarkeit bedeutete, siehe Mose, die Priester, Hesekiel, das Volk Israel, das wird durch Jesus Christus greifbar, anfassbar, anschaubar. Und wenn wir uns mit Jesus beschäftigen, sein Leben und Wirken studieren, dann entdecken wir Gottes Herrlichkeit. Ist uns das bewusst? Rutscht das von dem theoretisch Gelernten aus unserem Gehirn ins Herz und verändert uns dann? In Jesus Christus wird Gott für uns sichtbar. Der, vor dem jeder sein Angesicht verhüllen musste. Ich erinnere nochmal an Mose. Und Mose ist Gott so nah gekommen wie kein anderer Mensch, sagt uns das Neue Testament. Aber auch er durfte Gott nicht sehen. Gottes Herrlichkeit blieb für ihn quasi diffus, wie eine Wolke, die den Tempel ausfüllte. Spürbar, ja. Ehrfurchtgebietend, ja. Greifbar, nein. Und auch in den Psalmen kann man das ein wenig erahnen. Die Psalmbeter versuchen, ein Stück der Herrlichkeit Gottes zu beschreiben. Und die Beschreibungen bleiben immer nur Stückwerk. Und in manchen Psalmen ist dieses Ringen nach Worten regelrecht mit Händen zu greifen. Und in Jesus Christus ändert sich das auf einmal grundlegend. In ihm wird Gottes Herrlichkeit nun sichtbar, sozusagen ins irdische Dasein hinein übersetzt. Gottes Herrlichkeit wird praktisch, erfahrbar, anschaulich. In Jesu Liebe zu den Menschen, zu denen, die am Rande stehen. Die, die in den Augen der gesetzestreuen Juden niemals mit Gott in Verbindung zu bringen wären. Ihnen kommt Gottes Herrlichkeit ganz nahe. Jesu Liebe zu den Sündern, denen er Raum gibt, Zeit einräumt, seelsorgerlich mit ihnen spricht. Der Sünder im Tempel, der sich nicht nach vorne in die Gegenwart Gottes traut und doch von Gott gesehen und angenommen wird. Eine Herrlichkeit, die nicht zuerst richtet, sondern zur Umkehr bewegt, wie bei der Ehebrecherin. Eine vergebende Herrlichkeit, eine barmherzige Herrlichkeit. Ein menschen- und schöpfungszentriertes Handeln Jesu, wie der Mensch ist nicht für den Sabbat da, sondern der Sabbat für den Menschen. Eine Herrlichkeit, die die Geringen sieht und zum Vorbild sitzt, wie die Kinder. Eine Herrlichkeit, die Maßstäbe zurechtrückt, wie die Witwe, die nur so wenig in den Opferstock legt und doch alles gegeben hat. Aber auch eine Herrlichkeit, die den, der sie uns Menschen anfassbar gemacht hat, letztlich in den Tod führt. Hätte Gottes Herrlichkeit in dem Fall nicht Distanziertheit bedeuten müssen? Distanziertheit von den Menschen, die einer Herrlichkeit Gottes nicht würdig sind, die sich von ihm abgewendet haben, immer wieder neu, aber zunächst ganz grundlegend damals im Paradies? Wäre dann nicht mit dem Tod der Herrlichkeit Gottes am Kreuz das Ende gewesen? Habe fertig? Weit gefehlt. Nach 3 Tagen erweist sich die Herrlichkeit Gottes dann in ihrer ganzen Wirkmächtigkeit. Und das ist weit mehr als der berühmte Scholz'sche Doppelwumms. Paulus schreibt an die Römer: So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Die Herrlichkeit Gottes ist die Kraft hinter der Auferstehung Jesu. Gottes Herrlichkeit ist also, das wird daraus klar, nicht eine Ansammlung von Eigenschaften. Sie ist viel mehr als das. Diese Eigenschaften, ja, die sind wichtig. Sie gehören zum Wesen Gottes dazu. Hoheit, Macht, Autorität, Majestät, Kraft. Aber alle diese Begriffe kann man super aufschreiben und ins Regal stellen. Man kann sie in eine Biografie fassen und der Nachwelt überliefern. Und genauso können wir auch bewundernd auf das Leben Jesu blicken und können für uns selbst feststellen: ein tolles Vorbild, ein guter Mensch. Jesu Tun und Reden feinsäuberlich einsortiert und ins Regal gestellt und ohne Wirkung und ohne Konsequenzen im eigenen Leben. Und wie toll, dass Gottes Herrlichkeit auch hier eine nicht zu unterschätzende Kraft ist. Sie ist die Kraft, die sogar den Tod besiegt. Sie beweist ihre Kraft, indem sie hineinwirkt in unsere Gegenwart und heute noch wirkmächtig ist. Sie setzt sich quasi selbst in Kraft. Und diese Kraft gilt auch uns. Paulus schreibt in dem eben zitierten Vers aus dem Römerbrief: Wie Jesus, so auch wir. Christus ist auferweckt durch die Herrlichkeit des Vaters, damit wir durch diese Herrlichkeit in einem neuen Leben wandeln können. Damit werden wir von Beobachtern zu Betroffenen, zu Einbezogenen. Gott macht seine Herrlichkeit nicht zu einer exklusiven Ware. Und sie ist auch nicht beschränkt auf eine unbestimmte Zukunft, auf einen Himmel und die Bewohner dort. Gottes Herrlichkeit ist unsere Berufung zum Glauben. Petrus schreibt: Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Kraft. Die Herrlichkeit Gottes bewirkt also nicht nur die Auferstehung von den Toten, sondern ermöglicht neues Leben in Jesus Christus. Sie verändert also. Es geht um ein neues Leben, nicht das Fortschreiben des Alten. Gottes Herrlichkeit schafft Veränderung. Sie bewirkt den Glauben in uns. Den Text haben wir in der Schriftlesung schon gehört. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Gestärkt werden, im Glauben wachsen, verwurzelt sein durch die Kraft der Herrlichkeit Gottes. Immer mehr von Jesu Liebe erkennen, an Weisheit und Erkenntnis zunehmen. Nicht nur in drei, sondern in vier Dimensionen. Breite, Länge, Höhe, Tiefe. Es geht nur in Bildern, uns vor Augen zu malen, was Gottes Herrlichkeit in uns bewirkt. Wer hätte am Anfang der Predigt gedacht, dass wir hier mal landen? Und es kommt noch besser. Wir bekommen durch den Glauben, durch die Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus in Tod und Auferstehung auch selbst Anteil an der Herrlichkeit Gottes. Glaubt ihr nicht? Ein bisschen zu dick von mir jetzt hier vorne aufgetragen? Sagt aber Jesus selbst, wenn er zu seinem Vater, für seine Nachfolger, für seine Jünger betet. Jesus betet zu Gott: Ich habe ihnen, den Jüngern, die gleiche Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Ich habe ihnen die gleiche Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Wow. Ohne Worte. Jesus gibt uns die gleiche Herrlichkeit, die dieser Gott hat, die Jesus von Gott bekommen hat. Nicht nur einen Abglanz wie bei Mose. Und dann stellt sich mir sofort die Frage, leuchtet Gottes Herrlichkeit aus uns in unserem Alltag? Genauso wie bei Mose, dass Menschen spüren, hey, der Typ ist anders. Da ist irgendwas mit ihm passiert, das kann ich nicht greifen. Und dann hoffentlich uns fragen. Von diesem Lichtglanz, der aus uns herausstrahlen kann, spricht auch die Advents- und Weihnachtszeit. Denken wir dieses Jahr vielleicht ganz besonders, wenn wir Kerzen und Lichtschmuck sehen, wenn wir die Weihnachtsgeschichte hören, ganz bewusst an Gottes Herrlichkeit, die in Jesus Christus Mensch geworden ist? Eine Herrlichkeit, die durch Jesus anfassbar wurde und die dann Jesus Christus selbst in uns hineingelegt hat? Ich möchte den Bogen schließen zu dem Lichtglanz der Herrlichkeit am Anfang der Predigt mit einem Zitat von Ralf Luther. Die Herrlichkeit ist der alles Dunkel überstrahlende Lichtglanz, die alle Erdengrößen überragende Majestät und die alle Finsternismächte niederwerfende Siegesgewalt. Und weil Gottes Herrlichkeit den Sieg bedeutet, weil Jesus uns diese wirkmächtige Herrlichkeit schenkt, können wir als Jesus-Nachfolger Abendmahl feiern. Das Abendmahl ist ein Stück Ausdruck seiner lebensschaffenden Herrlichkeit. Schmecket und sehet, Herrlichkeit Gottes mit allen Sinnen erfahren. Lasst uns in Demut vor dem Geschenk, in Ehrfurcht vor Gottes Herrlichkeit und in großer Freude und Dankbarkeit einer wirkmächtigen Herrlichkeit Gottes in unserem Leben jetzt gleich gemeinsam das Abendmahl feiern. Amen.